Ich begrüße Sie zu meiner 10. und letzten Vorlesung über John Dee in diesem Sommersemester 2020. Heute in einer Woche um 17 Uhr ist der erste Prüfungstermin zu dieser Vorlesung. Ich werde das am Ende der heutigen noch einmal wiederholen. Die Prüfung findet online statt über das Moodle. Wenn Sie sich im U-Space zu der Prüfung anmelden, sind Sie automatisch in dem Moodle-Termin registriert und bekommen dann einen oder zwei Tage davor von mir auch noch eine genauere Nachricht, wie die Prüfung funktioniert. Im Prinzip ist es so, dass Sie dann um 17 Uhr in dem Moodle ein Dokument mit den Fragen vorfinden, in das Sie herunterladen können, in das Sie dann Ihre Antworten hineinschreiben und das Sie dann wieder auf das Moodle hochladen. Das sind wahrscheinlich 5 oder maximal 6 Fragen verschiedener Art, manche kürzer, manche kurz zu beantworten, bei manchen muss man ein bisschen was dazu schreiben, das werde ich dann in der Aussendung noch erklären. In der letzten Vorlesung habe ich versucht, ein wenig einen Eindruck zu geben von dem politischen Hintergrund, vor dem wir viele Aktivitäten John Dees sehen müssen. Wenn wir zum Beispiel verstehen wollen, dass da Zusammenhänge bestehen zwischen Astrologie, Seefahrt, Astronomie, Kryptographie, Eroberungspolitik und so weiter. Ich habe in dieser Skizze vor allem die ideologische Dimension berücksichtigt, also die Interpretationen von Zielen und Mitteln des politischen Handelns auf einer abstrakteren Ebene, was man zum Beispiel als liberale Tendenzen identifizieren könnte oder wie die Beziehungen von Politik und Religion gesehen werden. Etwas mehr habe ich gesagt über zwei miteinander eng verwandte Begriffe, die hier große Bedeutung haben, Nation und Imperium, also etwa die Konkurrenz von Heiligem Römischen Reich und der Idee eines British Empire. Und in diesem Zusammenhang bin ich auf den Begriff Mythos gekommen. Die Rolle, die diese mehr oder weniger fantasievoll erfundenen Gründungsmythen in der Propaganda für die imperiale Idee spielen können, also diese Geschichten von Brut oder bei Shakespeare dann Kimberlein, aber auch der Personenkult um die Königin Elisabeth selbst gehört daher, mit den Referenzen auf klassische Autoren wie Ovid oder Vergil und Mythen vom goldenen Zeitalter. Das ist deswegen relevant, weil Dee und seine engen Freunde und Vertrauten in diesen ideologischen, mythenbildenden Aktivitäten sehr engagiert gewesen sind. Von Mythos ist da freilich auf eine höchst unscharfe Weise die Rede. Ich habe da ja nur an ein völlig anspruchsloses Gemeinverständnis appellieren können. Das heißt, es bleiben dann mindestens zwei wichtige Fragen ungeklärt, eben die, was mit dem Begriff Mythos über so ein vages Verständnis hinaus eigentlich gemeint sein kann, und dann die andere Frage, was das eigentlich mit Magie zu tun hat. Denn so wie ich die Sache letztes Mal dargestellt habe, könnte man ja dieses Engagement dies als etwas betrachten, was relativ unabhängig war von seinen magischen und wissenschaftlichen Unternehmungen. Die erste dieser beiden Fragen, Mythos im Allgemeinen, muss ich im Grunde einfach unbeantwortet lassen, wegen zu großer Komplexität. Da kommt einfach viel zu viel zusammen. Das ist eine Frage von unglaublicher interdisziplinärer Komplexität auch. Ne? Also da kommen zusammen Fragen wie die nach einem eigenen Typ von mythischem Weltbild, ob es Sinn hat, von sowas zu sprechen, bis hin zu der Frage, ob es so etwas geben kann wie Universalien in mythischen Strukturen und so weiter. Aber eine direkte Auseinandersetzung mit dem Begriff Mythos ist ja auch kein Teilziel dieser Vorlesung. Nur ein einziges Element möchte ich in Anspruch nehmen, von dem ich glaube, dass es ziemlich allgemein dort verifiziert werden kann, nicht hundertprozentig überall, aber ziemlich allgemein dort verifiziert werden kann, wo man von Mythen spricht. Und das ist, dass es sich um Erzählungen handelt, oft Ursprungserzählungen wie bei diesen politischen Mythen, also um Erzählungen, die ihre Verbindlichkeit zu einem hohen Grad, wenn nicht überhaupt ganz, darauf gründen, dass sie einfach immer weiter erzählt werden. In vielen Fällen ist es so, dass die Mythen mehr oder weniger deutlich sagen, dass sie immer schon erzählt worden sind. Das muss aber nicht unbedingt so sein und wichtig ist vor allem, dass ihre Verbindlichkeit nicht an einem externen Inhalt gemessen wird, von dem sie erzählen, sondern eben an dem Weitererzählen selbst wird ihre Verbindlichkeit gemessen. Wie konsistent und wie kontinuierlich dieses Weitererzählen ist. Dieses Merkmal des immer schon Weitererzählens spielt eine interessante Rolle, also jetzt so eine Nebenbemerkung, spielt eine interessante Rolle, wenn man echte oder traditionelle Mythen von sogenannten Kunstmythen unterscheiden möchte. Was man freilich nicht muss, man kann diese Unterscheidung auch für nebensächlich halten. Einige der berühmten platonischen Kunstmythen, wie zum Beispiel die Geschichte von der Himmelskavalkade aus dem Phaidros, erfüllen diese Bedingung nicht. Das sind doch ziemlich deutlich als Ad-hoc-Erzählungen kenntlich, aber sie teilen vielleicht gewisse andere Eigenschaften mit traditionellen Mythen. Der Mythos von den Junggesellenmaschinen hingegen ist eine ziemlich künstliche Fabrikation aus der Mitte des 20. Jahrhunderts und alles andere als traditionell, weist aber dieses Merkmal des Weitererzählens eindeutig auf. Da geht es darum, dass sogenannte ursprüngliche Quellen benannt werden aus der Literatur, Kunst, vor allem des 19. Jahrhunderts, von denen dann im Nachhinein behauptet wird, sie wären schon diese Erzählung gewesen, die man Mitte des 20. Jahrhunderts vor allem in Anknüpfung an Duchamp in Gang gebracht hat. Also wenn jemand sagt, das ist doch gar kein Mythos, das ist ein Schmäh oder einfach eine lustige Idee, die reingegangen ist beim Publikum, dann würde ich vielleicht gar nicht widersprechen. Aber ich würde doch festhalten wollen, dass diese ideelle Fabrikation oder was immer jedenfalls ziemlich genau wichtige formale Züge eines Mythos nachbaut und man daran etwas erklären kann, was für solche Mythen, die zweifelsfrei welche sind, wichtig ist. Und schließlich muss ich doch noch einmal sagen, es handelt sich bei diesem Merkmal auf jeden Fall nur um ein Element des Mythischen und es kann nicht verwendet werden, um Mythos zu definieren. Klarerweise, denn es trifft ja auch auf ganz andere Typen von sprachlicher Überlieferung zu, wie zum Beispiel viele wissenschaftliche Auslegungstraditionen, aber auch auf die ganz gewöhnliche Gerüchtebildung. Ein Beispiel, das ich in der letzten Vorlesung gegen Ende gebracht habe, ist die Rosenkreuzer-Legende. Dieser Christian Rosenkreuz ist eine typisch mythische Figur, auf die die Gründung einer geheimen Tradition zurückgeführt wird, die ihre Kontinuität nicht dadurch hat, dass man nachweisen kann, wer dieser Christian Rosenkreuz gewesen ist, sondern dadurch, dass die Geschichte einfach immer weiter erzählt wird. Also das zur Abwehr oder zur Entschuldigung, dass ich nicht wirklich was Treffendes oder Präziseres über den Begriff Mythos als solchen sagen kann. Zu der anderen Frage, Zusammenhang von Mythos und Magie, werde ich ein bisschen mehr sagen. Ich beginne aber nicht beim Grundsätzlichen, sondern da, wo es von unserem Thema her am nächsten liegt, bei einer konkreten Fragestellung oder einer konkreten Thematik, die von unserem Thema her besonders nahe liegt. Nämlich, wenn man einen Eindruck von den magischen Strömungen im 15. und 16. Jahrhundert bekommen will, dann muss man etwas berücksichtigen, was ich bisher in dieser Vorlesung überhaupt nicht erwähnt habe, die sogenannte hermetische Tradition. Und da spielt in der Tat Mythologisierung eine ganz gewaltige Rolle. Und das kann ein Anlass sein, ein vernünftiger Anlass, ein naheliegender Anlass, über das Verhältnis von Mythos und Magie überhaupt ein bisschen was zu sagen. Ich habe in der vierten Vorlesung in diesem Semester schon einmal über Marsilio Ficino gesprochen, anlässlich einer allgemeinen Charakteristik der magischen Strömungen in der Renaissancezeit. Und ich habe gesagt, dass er gewiss die bedeutendste Gestalt in diesem ganzen Zusammenhang war. Aber ich habe in meinen Ausführungen zu John Dee nicht ihn, sondern den Agrippa von Nettesheim als Modell und als Interpretationsfolie genommen. Und von Ficino selbst habe ich Ihnen eigentlich nur eine sehr kurze, fast unerlaubt kurze Skizze seiner Astralmagie gegeben mit diesem Zentralstück der Spirituslehre, die natürlich enorm wichtig ist, damit man überhaupt versteht, was der Ausdruck Magia Naturalis bedeutet. Also, dass es mit dem Ausdruck Magia Naturalis etwas ganz anderes gemeint ist als Zauberfolklore, sondern viel eher eigentlich ein philosophisches Programm. Und ich habe im Zusammenhang damit dann auch diese eigentümliche Denkfigur einer quasi naturalistischen Umdeutung von symbolisch zeichenhafter und geistiger Interaktion beschrieben. Das war damals in der vierten Vorlesung. Der bedeutendste, auf jeden Fall aber greifbarste Einfluss von Ficino auf die magischen Theorien in den nachfolgenden Generationen lag aber wahrscheinlich woanders, nämlich in seiner Übersetzung des sogenannten Corpus Hermeticum der hermetischen Schriften. Um zu erklären, ist für diesmal das anekdotische, historische wirklich nicht unwichtig. Ich habe ja schon erzählt, dass Ficino die erste Gesamtübersetzung der Werke Platons ins Lateinische zu verdanken ist und dass er bei diesem Unternehmen von Cosimo Medici gesponsert worden ist, der ihm da extra eine Villa zur Verfügung gestellt hat, damit er in Ruhe arbeiten kann. Und dann gibt es da noch tausenderlei Legenden um diese Kooperation herum. Diese Plato-Übersetzung hat Ficino noch durch sehr ausführliche Kommentare zu einzelnen Dialogen ergänzt, also das war wirklich ein enormes Werk und das ist auch von Anfang an, wie es begonnen wurde, immer schon als ein Projekt von allerhöchster philosophischer Bedeutung gesehen worden. Und da ist es jetzt sehr, sehr aussagekräftig, dass unmittelbar bevor Ficino sich an diese Übersetzungsarbeit gemacht hat, Cosimo Medici von einem seiner Agenten die für ihn in Griechenland antike Dokumente und Kunstwerke aufgekauft haben, ein altes Manuskript der sogenannten Schriften des Hermes Trismegistos in griechischer Sprache bekommen hat und dass er daraufhin dem Ficino gesagt hat, Plato muss warten, das ist wichtiger. Und dass Ficino in der Tat noch vor dem Platon die hermetischen Schriften ins Lateinische übersetzt hat. Eigentlich erst relativ viel später hat es die erste Buchausgabe dieser Übersetzung gegeben, im Jahr 1471, Mercuri Trismegisti Liber de Potestate et Sapientia Dei. Vom Umfang her ist das natürlich kein Vergleich mit dem Plato. Was er da übersetzt hat, diese hermetischen Texte, Das sind in modernen Ausgaben keine 200 Seiten, also man kann es auch auf 150, glaube ich, unterbringen. Aber die Grundsatzentscheidung als solche ist schon ziemlich stark, würde ich meinen. Also sozusagen zu sagen, bevor wir den Plato, muss unbedingt das zuerst drankommen. Schließlich ist es ja auch so, dass wir heute im Philosophie-Bachelorstudium in Geschichte der Philosophie doch noch immer ein bisschen was über Plato lernen und doch eher gar nichts über den Hermes Trismegistos. Was war das Motiv für diese Entscheidung? Also man hat zweifellos und schon eine ganze Menge gewusst über diese hermetischen Lehren. Und hinter der Entscheidung stand eine sehr, sehr hohe Erwartung an das, was da zu lesen sein wird. Aber was ihm vorher immer gefehlt hat, waren die Texte selbst. Was man darüber gewusst hat und auch die gespannte Erwartung, war durch allerhöchste Autoritäten bezeugt und verbürgt. Cicero und die Kirchenväter Lactanz und andere, Augustinus zum Beispiel. Also, Cicero sagt irgendwo in De Natura Deorum, in Wirklichkeit hat es 5 Götter, Merkur, Hermes, gegeben, von denen einer irgendwann einmal nach Ägypten übersiedelt ist, einen hat es nach Ägypten verschlagen und der ist dort zu dem Gott Tod geworden, dem großen Weisheitsgott der Ägypter. Und der hat den Ägyptern dann das Lesen und Schreiben beigebracht und ihre Gesetze gegeben. Und dieser Tod ist dann auch noch Generationen nach Cicero in der hellenistischen Literatur regelmäßig eben als Trismegistos, als Hermes oder Mercurius Trismegistos identifiziert worden. Ich lese Ihnen 2 Stellen vor über die Wirksamkeit dieser Genealogie aus dem Augustinus, De Civitate Dei. Zuerst eine Stelle aus dem 18. Buch. Kein Volk also brüste sich in falschem Dünkel mit dem Alter seiner Weisheit, als reiche sie hinauf über unsere Patriarchen und Propheten mit ihrer von Gott stammenden Weisheit, da doch nicht einmal Ägypten, das sich irrig und ohne Grund des Alters seiner Wissenschaften rühmt, mit seiner wie immer beschaffenen Weisheit, der Weisheit unserer Patriarchen, zeitlich voranging. Man wird doch den Ägyptern nicht den Vollbesitz ihrer vielbewunderten Kenntnisse zuschreiben wollen, ehe sie noch die Schrift kannten, das ist, bevor Isis dorthin kam und dort die Schrift erst lehrte. Was war denn übrigens ihre denkwürdige Gelehrsamkeit, die man als Weisheit bezeichnet? Astronomie in erster Linie und einige ähnliche Wissenszweige, die mehr zur Übung des Verstandes als zur Erleuchtung der Geister mit ewiger Wahrheit geeignet sind. Und was die Philosophie betrifft, die die Glückseligkeit der Menschen zum Lehrzweck zu haben angibt, so waren solche Studien dort um die Zeit des Merkurius im Schwung, den man Trismegistos nannte, lange Zeit zwar vor den Weisen oder Philosophen Griechenlands, jedoch erst nach Abraham, Isaak, Jakob, Josef, ja später erst als Moses. Denn zu der Zeit, da Moses geboren wurde, lebte, wie die Zeitenvergleichung ergibt, der bekannte große Astrologe Atlans, der Bruder des Prometheus und mütterliche Großvater des älteren Merkurius, dessen Enkel erst dieser Merkurius Trismegistos war. Dann noch eine zweite Stelle, die ist jetzt aus dem 8. Buch. Da gibt er zuerst so ein Zitat. Wo er das her hat, weiß man nicht, also aus so einem hermetischen Text. Und dann sagt er von Hermes, dass er die Zeit vorherzusagen scheint, da die christliche Religion mit der Entschiedenheit und Freiheit, die eben ihrer Wahrhaftigkeit und Heiligkeit entspricht, all die trügerischen Gebilde über den Haufen wirft, damit die Gnade des einzig wahren Erlösers den Menschen von den Göttern befreie, die der Mensch geschaffen hat, und ihn dem Gott unterwürfig mache, von dem der Mensch geschaffen worden ist. Indes spricht Hermes bei dieser seiner Voraussage wie einer, der an solchen Blendwerken der Dämonen hängt. Und er nennt auch dabei das Christentum nicht ausdrücklich, sondern sozusagen mit trauernder Miene, gibt er Zeugnis davon und beklagt das Kommende in dem Sinn, als ob dadurch ein Gebrauch beseitigt und vernichtet werden sollte, durch dessen Beobachtung das himmlische Abbild in Ägypten bewahrt wurde. Er gehört auch zu denen, über die der Apostel sagt, dass sie, obgleich sie Gott erkannten, ihn doch nicht als Gott verherrlicht noch ihm gedankt haben, sondern sie wurden eitel in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ward verfinstert. Also, diesen Hermes hat's nach der Meinung des Augustinus wirklich gegeben, in irgendeiner Zeit zwischen Moses und den griechischen Weisen. Das muss man sehr ernst nehmen, diese Aussage, dass er das wirklich geglaubt hat, denn Augustinus hat sehr wohl einen ziemlich scharfen Unterschied gemacht zwischen historischer Überlieferung und mythischer Fabel. Also es kann einen ja schon der Ausdruck mit dem Zeitenvergleich, der sagt, wann da wäre, auf sein historisches Bewusstsein aufmerksam machen. Aber ich lese Ihnen jetzt eine Stelle vor, wo das überhaupt sehr klar herauskommt. Das ist auch aus dem 18. Buch jetzt wieder. Minerva, also die griechische Athene, dagegen reicht in viel höheres Altertum zurück als die genannten. Sie soll an einem See, der den Namen Tritonis führt, in jungfräulichem Alter aufgetaucht sein, weshalb sie auch den Beinamen Tritonia erhielt. Übrigens die Erfinderin vieler Künste und umso bereitwilliger für eine Göttin gehalten, je weniger man um ihre Herkunft wusste. Natürlich ist der vielbesungene Ursprung aus dem Haupt Jupiters in das Reich der Dichtung und Fabel zu verweisen und gehört nicht der Geschichte und Wirklichkeit an. Und an diese quasi geschichtliche Wirklichkeit des Hermes haben Cosimo Medici und Marsilio Ficino auch geglaubt. Das ist ihnen durch das Zeugnis von Kirchenvätern verbürgt gewesen. Da haben sie genauso dran geglaubt wie an die Apostel und an die Jesusgeschichte. Und da liegt jetzt ein sehr handfester Grund für das Vorziehen der Übersetzung. Da haben wir jetzt ein Motiv. Denn das war ja nun nach dem Zeugnis des Augustinus und anderer Kirchenväter eine noch ältere und daher auch würdigere Weisheit als die Platons. Und tatsächlich haben sie dann in den Texten, wie die einmal übersetzt waren, so eine Art Bestätigung gefunden, weil da doch einiges zu lesen war, was sehr stark nach einem ursprünglicheren, einfacheren Ausdruck platonischer Gedanken, also nach einer Art Urbild des Platonismus aussah, wenn dieses Wort erlaubt ist. Sie konnten meinen, eine Quelle Platos vor sich zu haben, und sie fanden natürlich auch überzeugende Bestätigung für die Ansicht des Augustinus, dass Hermes so etwas wie die christliche Religion schon vorhergesehen oder prophezeit habe. Also das war begeisternd. Und das hat eine unglaubliche und sehr lang haltende Wirkung gehabt, diese Übersetzung, diese Konfrontation mit den hermetischen Texten. Und nebenbei gesagt ist das wohl wirklich auch die entscheidende Basis für die eigentümliche Einmischung von Elementen der platonischen Philosophie in die magischen Theorien der Renaissance. Dazu muss man sagen, dass natürlich auch noch lange Zeit nach dem Erscheinen der Plato-Übersetzung von Ficino die philosophische Konfrontation oder Auslegung, Konfrontation mit oder Auslegung von Plato viel mehr von den schon vorher bekannten Darstellungen der platonischen Philosophie geprägt geblieben ist, als von einer intensiven, rekonstruierenden, philologischen Auseinandersetzung mit seinen eigentlichen Texten. Also es gibt da noch im 17. Jahrhundert in bedeutenden platonischen Strömungen Aussagen, die so quasi als erzplatonisch auftreten und auch rezipiert werden und in einem eklatanten Widerspruch mit dem stehen, was man in Platos Texten lesen kann, wenn man nur ein bisschen genauer hineinschaut. Das zieht sich bis über diese Cambridger Neuplatoniker bis zu Isaac Newton zum Beispiel in dieser Behandlung des Raumbegriffes, wo man sagt, also man geht jetzt ab von dieser aristotelischen Auffassung des Raumes als Ort und man ist kehrt zu einer platonischen Auffassung zurück und platonische Auffassung heißt dann, man muss eine Unterscheidung machen zwischen dem erscheinenden Raum und dem wahren Raum, so weil man im Platonismus immer zwischen Erscheinung und dem, was die Sachen in Wahrheit sind oder was ihre Idee ist, unterscheiden muss. Was natürlich ein völliger Mumpitz ist, die hätten nur nachlesen brauchen in einem Text, der übrigens das gesamte Mittelalter erhalten geblieben ist, im Timaeus, wo Plato ausdrücklich sagt, dass gegenüber der Unterscheidung von Idee und Erscheinenden der Raum eine dritte Gattung ist. Also genau nicht mit dieser Unterscheidung getroffen werden kann, die für alles andere gilt, weil er eben das Dritte zu diesen beiden ist. Das ist eine erstaunliche Sache, mit der man immer wieder zu tun hat, wenn schon die Voraussetzungen dafür da sind, sich wirklich kritisch, philosophisch kritisch auch mit einem Text zu beschäftigen, die Vorteile dann lange Zeit noch viel stärker wirken als die Möglichkeiten, die man neu dazugewonnen hat. Aber jetzt noch einmal, jetzt zurück, das war eine Fußnote, eine Abschweifung, zurück zu der Sache mit den hermetischen Texten und der Begeisterung, die das ausgelöst hat, weil es auch wirklich dann so eine Bestätigung für die Erwartungen geboten hat, die durch die Jahrhunderte oder Jahrtausende, kann man fast sagen, genährt worden waren. Das alles, also dass man geglaubt hat, na gut, irgendwann nach dem Moses, vielleicht sogar relativ bald nach Moses, hat da einer schon was geschrieben und so weiter. Das alles schaut ein bisschen anders aus seit dem Jahr 1614, ein paar Jahre nach dem Tod von John Dee. 1614 hat ein gewisser Isaac Casaubon nachgewiesen, dass diese Texte nicht vor dem Ende des ersten nachchristlichen Jahrhunderts entstanden sein können. Faktisch sind sie nach jetzigem Stand wahrscheinlich im zweiten nachchristlichen Jahrhundert in Ägypten ursprünglich entstanden unter dem Einfluss eines damals im ganzen Mittelmeerraum wirksamen Hellenismus in griechischer Sprache. Also mit dieser Entdeckung, dass das erst im zweiten in der Zeit nach Christus verfasst worden ist, werden natürlich die Affinitäten mit Plato sowie auch die Bezüge auf das Christentum sehr verständlich. Casaubon hat auch den Punkt gemacht, dass seine Analyse, die eigentlich bis heute hält, nicht bedeutet, dass nicht irgendwann in der Zeit des Moses oder danach einmal jemand existiert haben könnte mit dem Namen Hermes Trismegistos oder so ähnlich. Aber das ist eben eine reine Fantasie. Die Texte sagen das nicht. Die Möglichkeit, sich so eine Fantasie auszumalen, ist aber natürlich das Grundmotiv aller derer, die auch noch nach der Publikation von Casaubon an den Hermes Trismegistos und seine göttlich demiurgisch-magischen Fähigkeiten glauben, die Bewahrer der hermetischen Tradition, wie man so sagt. Und das ist das Mythische an der Sache, oder besser sollte ich vielleicht sagen, das Aufrechterhalten des Mythischen in der Sache, denn die Texte selbst sind auch eindeutig mythisch geprägt. Wie gesagt, wahrscheinlich in Ägypten entstanden, griechisch geschrieben und Ausdruck eines religiös-philosophischen Denkens, das jüdische, griechische und altägyptische Elemente verbindet und dieses Amalgam, gnostische Elemente auch, und dieses Amalgam in einem Ursprungsmythos zu gründen versucht hat. Also das ist schon die mythische Attitüde, die man gegenüber den Texten einnimmt, ist in denen tatsächlich gerechtfertigt oder wird von denen gerechtfertigt. Ich lese eine kurze Stelle vom Anfang des ersten Stückes vor, wo man eben so ein Szenario dann eigentlich ganz prototypisch vorgeführt kriegt. Ich lese das vor aus der maßgeblichen englischen Übersetzung. Once on a time, when I had begun to think about the things that are, and my thoughts had soared high aloft, while my bodily senses had been put under restraint by sleep, yet not such sleep as that of men weighed down by fullness of food or by bodily weariness, methought there came to me a being of vast and boundless magnitude, who called me by my name and said to me, What do you wish to hear and see and to learn and come to know by thought? Who are you? I said. I, said he, am Poemandres, the mind of the sovereignty. Der Geist, also das ist also so ein, der Geist der Macht oder der Geist des Souveräns, das ist so was Mittelplatonisches. I would fain learn, said I, the things that are, and understand their nature, and get knowledge of God. These, I said, are the things of which I wish to hear. Und dann fangt ihm der an, ein bisschen was zu sagen. Und when he had thus spoken, forthwith all things changed in aspect before me, and were opened out in a moment. And I beheld a boundless view. All was changed into light, a mild and joyous light, and I marveled when I saw it. And in a little while there had come to be in one part a downward tending darkness, terrible and grim, und dann wird da irgendwie so weiter erzählt. Also, wozu ich jetzt nichts sage, das ist die sehr komplizierte und unsichere Geschichte der Dokumente als solcher. Also die Frage, wann und aufgrund welcher Quellen das Manuskript zusammengestellt und geschrieben worden ist, das dem Ficino vorlag. Das sind natürlich enorm wichtige Fragen, die haben auch mit der Frage der Einheitlichkeit zu tun und da können ja auch wieder ganz verschiedene Datierungsebenen möglicherweise auseinandertreten oder so. Das ist sehr kompliziert, das sage ich nicht. Das Manuskript selbst ist erhalten in Florenz in der Bibliotheca Medicea Laurentiana. Für den Zeitpunkt der Zusammenstellung nimmt man vielfach das 11. Jahrhundert an, aber man weiß nicht genau, was da schon für Texte vorgelegen haben. Wie schon klar geworden ist über den Inhalt, war durch Zitate wie die aus dem Augustinus einiges durch das Mittelalter hindurch bekannt geblieben. Wozu ich aber jetzt was sagen muss, ist, was das mit Magie zu tun hat. Bis jetzt haben Sie ja von dem nur diesen Aspekt des Mythischen, dass da ein Ursprungsmythos in Szene gesetzt werden soll, kennengelernt. Und das für uns Interessante ist, dass dieser Mythos eben sehr weitgehend funktioniert als eine Art von Hülle für magisches Denken, für magische Theorien oder magische Unterweisung. Und dazu lese ich Ihnen jetzt ein paar weitere Stellen aus dem Text vor. Die sind so ein bisschen nach dem Grad des magischen Engagements oder geordnet. Also, and the like is to be said of man. Indeed, the range of man is yet wider than that of the demons. The individuals of the human kind are diverse and of many characters. They, like the demons, come from above, and entering into fellowship with other individuals, they make for themselves many and intimate connections with almost all other kinds. Accordingly, the man who, in virtue of the mind in him, through which he is akin to the gods, has attached himself to them by pious devotion, becomes like to the gods. He who has attached himself to demons becomes like to the demons of Basna. Those who are content with the intermediate station of their kind remain mere men and nothing more. And all other individuals of the human kind, according as they have attached themselves to individuals of this kind or that, will resemble the beings to which they have attached themselves. Man is a marvel, then, Asklepios. Also da spricht der Gott zu dem Asklepios. Man is a marvel, then, Asklepios. Honor and reverence to such a being. Man takes on him the attributes of a god as though he were himself a god. He is familiar with the demon kind, for he comes to know that he is sprung from the same source as they, and strong in the assurance of that in him which is divine, he scorns the merely human part of his own nature. Also, das ist eine Stelle, die mal verständlich macht, wie das in die allgemeine humanistische Ideologie hat einschlagen können. Na, denken Sie an diese Sache. Die einen Menschen, die können den Dämonen ähnlich werden, andere können sich ähnlicher den Göttern machen, die können sich sozusagen selbst gestalten, sind diverse, wie es dort heißt. Das erinnert doch an ganz stark an diese Rede von Pico. Gott hat den Menschen in das Zentrum der Welt gestellt, damit er sich von da aus besser wahrnimmt und sich selbst gestalten kann nach diesem Vorbild oder nach jenem Vorbild. Weder himmlisch, weder sterblich noch unsterblich, weder himmlisch noch irdisch ist er geschaffen, damit er sich als freier und würdiger Schöpfer seiner selbst ausgestalten kann. Das ist dann natürlich angekommen in diesem, in dieser geistigen Atmosphäre. Aber wenn ich Ihnen das schon vorgelesen habe, man kann doch diese eine Stelle, wo der da sagt, man is a marvel than Asklepios, nicht lesen, ohne an den Hamlet erinnert zu werden und diesen berühmten Ausspruch, what a piece of work is a man. How noble in reason, how infinite in faculty, in form and moving, how express and admirable, in action, how like an angel, in apprehension, how like a god, the beauty of the world. Also, jetzt lese ich Ihnen eine weitere Stelle vor, die, wo man schon ein bisschen sieht, was die eigentlich magischen Tendenzen in der Sache sieht und wo es um den Menschen als Macher geht, und zwar sozusagen als einen universellen Macher. But mind, der Geist, the father of all, he who is life and light, gave birth to man, a being like to himself. And he took delight in man, as being his own offspring, for man was very goodly to look on, bearing the likeness of his father. With good reason, then, did God take delight in man, for it was God's own form that God took delight in. And God delivered over to man all things that had been made. And man took station in the Maker's sphere and observed the things made by his brother, mind, who was set over the region of fire. And having observed the Maker's creation in the region of fire, he willed to make things for his own part also. And his father gave permission, having in himself all the working of the administrators. The administrators, das sind die Planeten. And the administrators took delight in him, and each of them gave him a share of his own nature. Also in der Natur des Menschen, der jetzt sozusagen die Erlaubnis bekommen hat, selber einzugreifen in die Gestaltung des Universums, in der Natur des Menschen, bilden sich die Naturen sozusagen der Planeten ab. And having learned to know the being of the administrators and received a share of their nature, He willed to break through the bounding circle of their orbits, and he looked down through the structure of the heavens, having broken through the sphere, and showed to downward tending nature the beautiful form of God. And nature, seeing the beauty of the form of God, smiled with insatiate love of man, showing the reflection of that most beautiful form in the water and its shadow on the earth. Und so weiter. Also jetzt wird beschrieben, wie der Mensch sozusagen eigentlich in die Position des Demiurgen gekommen ist, von dem Geist selber in die Position des Demiurgen gebracht oder zugelassen. An einer nächsten Stelle kann man schon dann noch deutlicher die Ursprünge dessen sehen, was man zeremonielle Magie nennen kann. Das ist einer der berühmtesten Zusammenhänge, die es in dem Text Asklepios gibt. Das ist einer, der nicht in griechischer Sprache, sondern in lateinischer Sprache überliefert worden ist. And now that the topic of man's kinship and association with the gods has been introduced, let me tell you, Asklepios, how great is the power and might of man. Even as the master and father, or, to call him by his highest name, even as God is the maker of the gods of heaven, so man is the fashioner of the gods who dwell in temples and are content to have man for their neighbors. Thus man not only receives the light of divine life, but gives it also. He not only makes his way upward to God, but he even fashions gods. Do you wonder at this, Asklepios, or do you doubt it, as many do? Asklepios says, I am amazed, Trismegistus, but I gladly give assent to what you say, and deem man most highly blessed in that he has attained to such felicity. Yes, sagt der Gott dann wieder, you may well hold man to be a marvel. He surpasses all other creatures. As to the celestial gods, it is admitted by all men that they are manifestly generated from the purest part of matter, and that their astral forms are heads, as it were, and heads alone, in place of bodily frames. But the gods, whose shapes are fashioned by mankind, are made of both substances, that is, of the divine substance, which is purer and far nobler, and the substance which is lower than man, namely the material of which they are wrought. And they are fashioned not in the shape of a head alone, but in the shape of a body with all its members. Mankind is ever mindful of its own parentage and the source hence it has sprung, and steadfastly persists in following God's example. And consequently, just as the Father and Master made the gods of heaven eternal, that they might resemble him who made them, even so do men also fashion their gods in the likeness of their own aspect. Do you mean statues? Fragt er. Yes, Asklepios. See how even you give way to doubt. I mean statues, but statues living and conscious, filled with the breath of life and doing many mighty works. Statues which have foreknowledge and predict future events by the drawing of lots, und so weiter und so weiter. Also das ist jetzt schon ein Ansatz zu dem, was man den Macheraspekt in der zeremoniellen Magie nennen könnte. Das setzt sich noch einmal fort an einer weiteren und mehr oder weniger letzten Stelle, die ich Ihnen da jetzt vorlese. All marvels are surpassed by this, that man has been able to find out how gods can be brought into being, the Mensch als Schöpfer der Götter, and to make them. Our ancestors were at first far astray from the truth about the gods. They had no belief in them and gave no need to worship and religion, but afterwards they invented the art of making gods out of some material substance suited for the purpose. And to this invention they added a supernatural force whereby the images might have power to work good or hurt, and combined it with the material substance. Also, das ist jetzt dann schon sehr stark in der Linie, auf der dann Gustav Meyrink den Golem geschrieben hat. Es gibt dann auch eben noch Ansätze, also man findet das schon an dieser Stelle ein bisschen gesagt, da gibt es auch noch Ansätze in diesem Text für einen Übergang in der anderen Richtung von dieser zeremoniellen, auf extremen zeremoniellen Auffassung der magischen Fähigkeiten zu natürlicher Magie. Da ist da schon angedeutet worden, die geschickte Wahl sozusagen der Substanzen, in denen man diese geistigen Kräfte oder diese göttlichen Mächte realisieren kann auf dieser Welt. Und da gibt es dann auch noch ein bisschen spezifischere Stellen, die sagen, wie man das da in den natürlichen Phänomenen sozusagen das Göttliche zur Wirkung kommen lassen kann. Also ich glaube, es ist ganz klar, man sieht an diesen Texten wirklich, wie sie diese enorme Bedeutung haben konnten, solange man geglaubt hat, sie seien noch in einer weit vorchristlichen Zeit entstanden. Und es ist vor allem das immanent Mythische in ihnen, was sie auch noch nach der Datierung durch Casaubon und bis heute geeignet macht für mythologisierende Rechtfertigung magischer Praktiken und des Okkultismus. Also das geht ja bis hin zu den von dem Aleister Crowley und anderen Okkultisten da gepflogenen sexualmagischen Praktiken. Da finden sich auch Anknüpfungspunkte. Eine der zentralen Thesen in der Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer der Mythos, den die Aufklärung entlarvt und unter rationalen Prämissen kritisiert, ist selbst immer schon ein Phänomen der Rationalisierung gewesen, ist selbst schon immer die rationalisierende Überwindung von Ängsten, die in der magischen Erfahrung noch lebendig sind. Ein typisches kleines Zitat, das sehr, sehr viel aussagt. Der Ruf des Schreckens, mit dem das Ungewohnte erfahren wird, wird zu seinem Namen. Er fixiert die Transzendenz des Unbekannten gegenüber dem Bekannten und damit den Schauder als Heiligkeit. Also der Ruf, der Ausdruck der Angst ist, die unmittelbare Response auf das Angsterregende, dieser Schreckensausruf, wird tendenziell zum Namen und in noch weiterer Entwicklung zur Erklärung der Angst. Der Animismus zum Beispiel, das Ansprechen der Naturdinge als beseelt, ist nach dieser Theorie von Adorno schon eine Rationalisierung. Nicht, wie er sagt, die Projektion von Seele, sondern das Echo der realen Übermacht der Natur in den schwachen Seelen der Wilden. Der Mythos, der die magische Erfahrung einkleidet, soll nach dieser Theorie alles von ihr erinnerbar machen, außer der Angst. Also sozusagen ein Reenactment sein der Bewältigung der Angst und des Schreckens. Die Verlegung des Affekts, der Angst, in den Gegenstand steht am Anfang der Objektivierung einer Welt, die vom Subjekt getrennt ist. Wichtig ist natürlich dann in dem Buch selber die weitergehende These, dass damit die Angst transformiert wird in Disziplin und Gewalt gegen sich selbst. Das ist die berühmte Sache mit dem Odysseus, der sich die Ohren zupickt. Die Gattung übt das, was ursprünglich der Schauder war, diesen Affekt, jetzt gegenüber sich selbst aus. Und die Aufklärung setzt in der Entmythologisierung diesen Prozess nur fort. Weitergehende These. Also, von dem Augenblick an, wo es Mythologisierung gibt, erscheint im Sinne dieser Theorie die Magie dann immer, wenn sie überhaupt erscheint, in der Form einer Machtfantasie. Also das ist ein Punkt der Übereinstimmung mit dem berühmten Saga von Freud von der Magie als der Allmacht der Gedanken. Und das ist soweit auch vielleicht eine gute Theorie und in mancher Hinsicht wird sie ja bestätigt von dem, was ich Ihnen da soeben vorgelesen habe. Wird sie sehr stark bestätigt. Allerdings müssen wir hier mit dieser Auffassung auch ein Problem haben. Das Problem mit dieser Auffassung ist, dass sie es sehr schwer macht, einen positiven Begriff von Magie zu fassen. Also mit positiv meine ich jetzt nicht einen Begriff, der sozusagen zustimmend oder auffordernd ist, sondern positiv im Sinne eines charakteristischen Inhalts, mit dem man das Phänomen abgrenzen kann. Und da ist es aber so, dass alles, was uns die Kulturanthropologie als Magie beschreibt, alles das nimmt irgendwelche Geister oder geistartige Wesen an. Steht also dem Animismus zumindest nahe. Das heißt, es ist nicht so, dass man einfach sagen kann, es gibt da vor dem Animismus Adorno verwendet das Wort präanimistisch, aber man kann das nicht als magisch bezeichnen, dieses Präanimistische, weil in allem Magischen schon sowas Animistisches drinnen steckt. Also wenn das so ist, dann ist aber in der Magie immer auch schon ein Ansatz dessen da, wovon sie, nämlich der Mythos und schließlich der Aufgang, domestiziert werden wird. Und das heißt, man kann sie nicht abgrenzen, so ohne weiteres, nach dieser Theorie. Das ist nicht etwas, was man bei Adorno und Horkheimer lesen kann, aber das ergibt sich aus ihren Thesen, glaube ich, relativ zwingend und in einem ganz ähnlichen Sinn und sehr, sehr viel deutlicher hat das Ernst Cassirer in einem frühen Aufsatz, ich glaube so aus den 30er Jahren, mit dem Titel Form und Technik gesagt. Also jetzt ein Cassirer-Zitat. Schon in der magischen Weltanschauung reißt sich somit der Mensch von der unmittelbaren Gegenwart der Dinge los und richtet sich ein eigenes Reich auf, mit dem er in die Zukunft hinausgreift. Aber wenn er damit in gewissem Sinn von der Macht der unmittelbaren Empfindung frei wird, so hat er an ihre Stelle nur die Unmittelbarkeit des Begehrens gesetzt. Also da wird ganz unmissverständlich klar gemacht, dass Magie schon eine gegenüberstehende Welt annimmt. Also nicht erst die Mythologisierung, sondern die Magie schon so eine vom Subjekt distanzierte Welt voraussetzt. Eine eigene Weltanschauung sein kann. Cassirer hat später seine Auffassung in diesem Punkt ein bisschen geändert, also in dem für später erschienenen Essay on Man, sieht er das anders. Da sieht er nicht so sehr Magie als einen eigenen Typ oder ein Weltbild eigenen Rechts, sondern er sieht Magie als eine spezielle, allerdings charakteristische Aktivität im Rahmen mythischer Weltbilder. Also da wird sozusagen dieser entwicklungslogische oder Entwicklungsgesichtspunkt aufgegeben zugunsten eines eher funktionalen Gesichtspunkts. Eine spezielle Aktivität im Rahmen eines mythischen Weltbilds, nämlich die der Bewältigung oder der Stabilisierung von Handlungen mit hohem Risiko dient. Also in einer Welt, die schon mythisch gedeutet ist, symbolisch gedeutet ist, haben magische Rituale den Sinn, riskante Lebensbereiche, solche Lebensbereiche, die innerhalb so einer Weltdeutung noch immer als gefährlich empfunden werden, zu stabilisieren. Das ist eine Auffassung, die nicht dieselbe ist, aber die strukturell ein bisschen eine Ähnlichkeit hat mit der Auffassung des sogenannten rituell darstellenden Verhaltens bei Arnold Gehlen. Ich glaube aber, dass verständlich ist, was er da meint. Eine Variante dieser Auffassung, also dass man innerhalb von mythischen Weltbildern erklären muss, was die besondere, aber nicht zufällige oder nicht kontingente Funktion von magischen Praktiken ist. Also eine besondere Variante dieses Gedankens geht davon aus, dass das, was da Risiko genannt wird, immer gegenwärtig ist. Also, dass die in einer Gemeinschaft akzeptierte symbolische Weltdeutung immer fragil ist, grundsätzlich fragil ist und nicht nur in gewissen Randbereichen, also bei Gehlen ist das dann dieses Beispiel mit der Jagd nach großen Wildtieren oder so, denen man leicht unterliegen kann und die man nicht allein durchführen kann und solche Sachen. Aber also, dass es nicht nur um solche Ausnahmebereiche geht, sondern dass so eine symbolische Weltdeutung immer fragil ist, sowohl gegenüber der Natur wie auch gegenüber jenen Emotionen, die im Zuge der zunehmenden Beherrschung der Natur unterdrückt und transformiert worden sind. Das ist eine Theorie, die darauf hinauslaufen kann oder mit der man sagen kann, dass magische Praktiken ursprüngliche Reaktionen oder der Reaktionsmöglichkeiten des Individuums oder einer Kleingruppe gegenüber dem Druck der Gemeinschaft sind. Es sind Reaktionen, oder sie gehen hervor aus Reaktionen der Einzelnen oder einer kleinen Teilgruppe auf das Problem einer möglichen Inkongruenz zwischen der symbolischen Deutung insgesamt und den tatsächlichen Gefährdungen oder der tatsächlichen emotionalen Stimmungslage. Aber was alle diese Auffassungen gemeinsam haben, ist, dass Magie eben immer schon im Rahmen eines bestimmten Symbolsystems zur Weltdeutung stattfindet und eine Weise ist, mit der möglichen Inkongruenz zwischen Weltdeutung und Welt, mit den noch immer bestehenden realen Ängsten umzugehen. Also ein Autor, der so eine Theorie sehr weit entwickelt hat und ein interessantes Buch geschrieben hat, ist Daniel O'Keefe. Das Buch heißt Stolen Lightning. Das ist so eine eigentlich im Grund psychoanalytische Theorie der Magie. Solche Deutungen erlauben es auch, die magischen Rituale als wirkliche Handlungen gegenüber der Welt, gegenüber der Natur zu verstehen. Das sind Handlungen, die erproben gewissermaßen die Effektivität des Symbolischen gegenüber dem Unkontrollierbaren. Wobei dieses Unkontrollierbare natürlich vor allem in Form der unterdrückten Affekte eine Rolle spielt. Also das sind wirkliche Handlungen zum Ausgleich sozusagen von Inkongruenzen zwischen der Art, wie man die Welt beschreiben kann und wie man sie sozusagen emotional erfährt. Die magischen Handlungen sind dann nicht nur symbolisches Handeln, aber das Symbolische ist ein wesentliches Element in den magischen Handlungen. Unter diesem Gesichtspunkt könnte man, wenn man so eine Theorie vertritt, könnte man zu der Auffassung kommen, dass diese Strömungen der frühneuzeitlichen Magie, die wir in diesem Semester besprochen haben, in Wirklichkeit Theorien der Magie sind. Solche Entwürfe wie die von Marsilio Ficino, Agrippa von Nettesheim und John Dee versuchen, die Möglichkeit eines Handelns im Einklang mit dem Universum zu erklären, mit einer Kontinuität von symbolischer und natürlicher Welt. Also man könnte sagen, das sind Theorien, die aufgrund einer Art quasi philosophischer Argumentation oder vor einem philosophischen Hintergrund zu erklären versuchen, wie magisches Handeln erfolgreich sein kann, nämlich so insofern erfolgreich sein kann, als es diese Inkongruenz zwischen der emotionalen, affektiven Erfahrung in der Natur und der symbolischen Deutung dieser Natur, dem, was man über die Natur sagen kann und sagen darf in einer bestimmten Gemeinschaft, diese, wie die magischen Rituale, wie es möglich ist, dass die magischen Rituale da Erfolg haben. Eben mit dieser, das ist ja ein großes Thema in meiner Vorlesung gewesen, dieses Bestehen der Leute von dem Agrippa und vor allem bei John Dee, einer Kontinuität von symbolischer und natürlicher Welt. Und wir haben dann klarerweise ja auch schon in diesen hermetischen Schriften da solche Andeutungen gesehen. Dass das möglich ist oder möglich gewesen ist, hat etwas zu tun mit dem charakteristischen Anspruch der Renaissance-Philosophie überhaupt auf Handlung, mit dem charakteristischen Anspruch, sozusagen aus der Mächtigkeit zu handeln, des Menschen zu denken. Und was man da unter Handlung verstehen sollte oder verstehen muss, das ist eben aus der Sicht dieser Autoren nicht das Ergreifen oder Verwerfen einer Alternative, um die ein unabhängiges Wissen besteht. Das ist ein wichtiger Punkt. Es ist nicht das Ergreifen oder Verwerfen des einen oder anderen Horns einer Alternative, über deren Bestehen man weiß. Es ist Gestaltung der Welt, die in nichts anderem als der Selbsterschaffung, Selbsterhebung des Menschen besteht. Also, sofern man wirklich ein Spezifikum des Magischen in dieser Vorstellung von Handlung festhalten möchte, sollte man hervorheben, dass da nicht ein Handeln gegen eine unabhängige Welt, nicht ein Handeln nach dem Typ der riskanten Intervention gedacht ist, sondern etwas, was sozusagen die Möglichkeit, dieses Risiko, sozusagen in diesem Risiko immer das Versprechen auf Versöhnung zu finden, das ist sozusagen die Idee. Und das ist eine große Schwierigkeit für das moderne Denken, obwohl die ja nicht so furchtbar weit von uns entfernt sind und wir diese Texte lesen können und interpretieren, ist es eine Schwierigkeit für das moderne Denken, sich ein Handeln vorzustellen, das Selbstverwirklichung oder Selbstschöpfung ist und nicht im Kontrast oder in einer Herausforderung gegenüber einer anderen Instanz steht. Jemand, der sehr scharf erkannt hat, dass wir diese Schwierigkeit haben, über die wir uns natürlich oft hinwegtäuschen und wir glauben, aha, wir lesen, die sagen da, ermächtigt uns Gott zu handeln und zu schaffen und zu machen und unsere Welt zu verändern, und denken wir, ja, die haben sich das dazu gedacht. Wir würden uns das im Grunde auch ganz gern denken, wir sind halt nicht mehr so optimistisch oder so. Aber da liegt ein fundamentaler, ein grundsätzlicherer Unterschied dazwischen oder Bruch dazwischen. Einer, der das wirklich scharf gesehen hat, ist Lévi-Strauss. Da gibt es in dem Buch über das wilde Denken eine wunderbare Stelle, wo er sagt, wir irren uns, wenn wir die magischen Handlungen durch eine subjektive Orientierung kennzeichnen. Wenn wir sie nur dadurch kennzeichnen, dass sie da sozusagen diesen bloßen Wunschcharakter haben. Das ist viel mehr charakteristisch für die moderne Auffassung der praktischen Aktion, sagt er, die ganz von einem seiner selbstgewissen Subjekt ausgeht, das auf unvorhersehbare Weise in seine Umwelt eingreift. Die magische Operation sieht sich nie im Gegensatz zur objektiven Ordnung der Welt, wie immer die auch vorgestellt sein mag. Also sie sieht sich in ihren klassischen oder traditionellen Formen als Heilung sozusagen eines möglichen Risses zwischen symbolischer Deutung der Welt und wirklicher Welt. Und in diesen philosophischen Entwürfen in der frühen Neuzeit sieht sie sich sozusagen als ein Versprechen auf philosophischer Basis dass im Einklang mit dem Universum gehandelt werden kann. Also dass sozusagen, wenn der Mensch sozusagen seine Handlungsmöglichkeiten ergreift, er automatisch sozusagen schon eine Erkenntnis von dem hat, was das Richtige ist, was er tun kann. An dem Punkt kann man vielleicht noch einmal, oder möchte ich noch einmal versuchen, noch von einer neuen Perspektive versuchen, begreiflich zu machen, wann, wo, wie und warum die magische Philosophie der Renaissance so in die Vergessenheit gefallen ist. Weil seit Descartes gerade diese emphatische Vorstellung von Handlung durch ein viel subtileres, aber auch strengeres Schema abgelöst worden ist. Nämlich durch das Schema, dass Erkenntnis selbst nicht unmittelbar praktisch ist, praktisch allein die Nutzung der Erkenntnis in einer nachträglichen technologischen Verwertung ist. Und das entspricht genau der kartesischen Aufteilung von riskanter Theorie. In der Theorie so riskant sein, wie es nur möglich ist, künstliche Steigerung des Zweifels, Gedankenexperiment der Weltvernichtung und so weiter, vor nichts Angst haben in der Theorie, und auf der anderen Seite konformistische, provisorische Moral. Das Erkennen, weil das Erkennen im Grund immer zu spät kommt, weil im Grund immer schon geurteilt werden musste, bevor die wirkliche Erkenntnis da war. Deswegen kommt sozusagen das Erkennen immer zu spät und ist sozusagen die Philosophie immer ein bisschen in Eile oder das Denken ein bisschen immer in Eile, weil das Gefühl besteht, man muss einen Vorsprung, den Vorsprung der Entscheidungen, die schon getroffen sind, aufholen. Und demgegenüber erscheint dann, wenn man von da aus zurückblickt, die magische Philosophie der frühen Neuzeit tatsächlich wie ein Versuch, diese Art von Zeit zu verlangsamen, sodass die Einsicht in den Lauf der Welt mit dem freien Handeln der Menschen synchronisiert werden kann. Und da gibt es einen bestimmten Bereich, in dem alle Schwierigkeiten, alle Probleme dieser Intention oder dieser Absicht aufbrechen. Einen Bereich, in dem sich mit besonderer Klarheit der philosophische Wille, aber auch die inneren Grenzen dieser magischen Philosophie abzeichnen. Und das ist die große Debatte um die Astrologie. Also um die Astrologie als ein Wissen, das uns vor dieses Problem der Vereinigung von Fatum und Freiheit stellt. Ich lese Ihnen da zwei Stellen vor aus der englischen Übersetzung eines Buches von Eugenio Garin. Beide Stellen sind dort im Kontext auf Marsilio Ficinos eigentümliche Astralmagie bezogen und da wird das ganz wunderbar erfasst. Also Garin: "Certainly all the difficulties in his thought are diminished if one grasps the point of union, what he in fact calls the concord of the world, concordia mundi, and which is expressed as the refraction slowly moving on different planes of that living unity which is the cosmos. The practice of magic fits naturally into the universe to make life more harmonious by slowly correcting any alteration of rhythm according to the perfect order of the sky." Ich kann jetzt nicht noch einmal was sagen. Ich habe das mehrfach ja angesprochen in diesem Semester zu diesem entscheidenden Thema der Astrologie als umfassende Disziplin der modernen Magie, sozusagen die Superdisziplin der modernen Magie. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass an einer sehr inspirierten Stelle seiner berühmten Magieabhandlung der französische Soziologe Marcel Mauss das irgendwie gesehen hat, dass es im Grund gar keine Magie geben kann, die nicht dazu tendiert, Astrologie zu werden. Und das hat natürlich damit zu tun, das hat er in Studien über, in Studien gesagt oder festgestellt, die sich nicht mit philosophischer Magie beschäftigt haben, sondern in den damals fremden Kulturen in Ozeanien und Amerika, dass es im Grund gar keine Magie geben kann, die nicht dazu tendiert, Astrologie zu werden. Und das hat natürlich damit zu tun, dass der Ritus oder die Zeremonie als solche ja überhaupt nur vor dem Hintergrund einer auf bestimmte Weise strukturierten Zeit, eines umfassenden Zyklus von Zeit definiert werden kann. Man kann nicht sozusagen ein rituelles Verhalten über Generationen oder über lange Zeit stabilisieren, ohne es an die Sterne, nämlich an eine Organisation der Zeit, anzupassen. Dass die moderne Welt so schnell und so in Eile erscheint. Also mir fällt da immer so, weiß leider nicht, wo das genau steht, bei Paul Valéry, so ein kleines Zitat, wo er sagt, die Dauer, unsere gegenwärtige Zeiteinheit ist die Dauer einer Überraschung. Also, dass die moderne Welt so eilig erscheint, liegt daran, dass sie nicht mehr aus einem Prinzip der Synchronizität von Erkennen und Handeln verstanden werden kann. Und das wiederum liegt daran, dass in das Verhältnis von Erkennen und Handeln eben dieser Bruch gekommen ist und vor allem seit Descartes eine zusätzliche Instanz eingetreten ist, nämlich dass ein verallgemeinertes, radikales Unbekanntes, das jetzt sowohl der einzig sinnvolle Gegenstand der Erkenntnis ist, das Einzige, was sich wirklich auszahlt zu erkennen, ist das, was man noch nicht kennt, wie auch der entscheidende Richter oder die entscheidende Richtschnur für den Erfolg unserer Handlungen. Also das Unbekannte als das, was wir noch nicht wissen. Und was sozusagen der Magnet sozusagen in der Verknüpfung ist zwischen unserer Vorstellung von Wissenschaft und dem Fortschritt, worüber ich ja in früheren Vorlesungen im Semester schon was gesagt habe. In einer gewissen Weise ist es sozusagen ein ganz banaler Witz zu sagen, das Schicksal der Magie in der neuzeitlichen Philosophie war mit der Entdeckung eines radikal Unbekannten als des noch nicht Erkannten besiegelt. Damit mit dieser Entdeckung sozusagen der wissenschaftlichen Relevanz des Unbekannten ist die Magie ins Okkulte, ins wirklich Unerkennbare oder Versteckte abgeglitten. An dieser Stelle könnte ich aufhören, meine heutige Vorlesung und die Vorlesung des Semesters überhaupt beenden. Was ich in der letzten halben Stunde gesagt habe, war ja weihevoll genug, nehme ich an, oder hoffe ich. Aber andererseits wollen wir doch den Magiern der Frühneuzeit noch einmal die Ehre geben mit einem Gedanken in der Gegenrichtung. Nämlich einem Gedanken, der genau entgegenläuft dieser ihrer Interpretation als bloße Theoretiker der Magie, als wären sie nur Theoretiker der Magie gewesen. Nämlich mit der Feststellung, dass jede Theoriebildung, die wirklich in einen Zugang zum Magischen findet, also das Magische nicht nur irgendwie heraus eskamotiert oder als Vorstufe von was anderem erklärt, das dann verschwunden ist, wieder hinter diesem anderen, der Wissenschaft zum Beispiel. Feststellung, dass jede Theoriebildung, die wirklich einen Zugang zum Magischen findet, sich letztlich auch selbst in die Tradition des magischen Denkens einreiht. Also bei Ficino, Pico von Mirandola, Bruno ist das ganz klar, die haben diesen Sachverhalt auch selbst so gesehen und haben nichts Beschämendes dabei gefunden. Aber damit Sie nicht glauben, ich flunkere Ihnen da jetzt nur was Nostalgisches vor aus der Selbstinterpretation von lang verstorbenen Wirrköpfen. möchte ich doch darauf hinweisen, dass die Dinge bei Emil Dürkheim eigentlich genauso liegen. Lesen wir die Forme élémentaire de la vie religieuse, wird uns am Beginn klargemacht, und das ist sehr in unserem modernen wissenschaftlichen Geist, dass die religiösen und auch die magischen Phänomene als gesellschaftliche analysiert werden sollen. Die religiösen Vorstellungen sind Kollektivvorstellungen, die Kollektivwirklichkeiten ausdrücken. Die Riten sind Handlungen, die nur im Schoß von versammelten Gruppen entstehen können und die dazu dienen sollen, bestimmte Geistzustände dieser Gruppen aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen. Also Leser meiner Generation sehen diese Grundbegriffe, die hier verwendet werden, wie Gruppe, Handlung, Vorstellung, Akteur, sehen diese Grundbegriffe unter einem methodologischen Gesichtspunkt. Wir sehen die als Kategorien zur Beschreibung eines Phänomens, die aber natürlich auf einer ganz anderen Ebene liegen als das Phänomen selbst. Die liegen auf einer theoretischen Ebene. Aber wenn man dieses Buch von Dürkheim wirklich liest, bis dorthin, wo sich die Interpretationsansätze tatsächlich bewähren, wo es nicht nur um Programm und Methodologie, sondern um Erkenntnis geht, da kann man was sehr Eigenartiges erleben. Da wird ganz klar, und zwar ohne, dass das noch eigens dazu gesagt werden müsste, dass eben tatsächlich die Gesellschaft, unsere wirkliche Gesellschaft und nicht nur ein methodologischer Begriff von Gesellschaft, die zentrale Rolle im allgemeinen Prinzip des Totemismus spielt. Alles das, was wir glauben, distanzierend über das Mana, über die magischen Praktiken, über den Totemismus der Primitiven sagen zu können, sagen wir über uns. Ich würde Ihnen da gern mehr vorlesen. Sie müssen mit einem kleinen Zitat genug haben. Aber dieses stimulierende Handeln der Gesellschaft ist nicht nur bei außerordentlichen Anlässen fühlbar. Es gibt sozusagen keinen Augenblick in unserem Leben, in dem uns nicht ein Energiefluss von außen erreicht. Der Mensch, der seine Pflicht erfüllt, findet in allen möglichen Bezeugungen an Sympathie, Wertschätzung und Zuneigung, die seine Mitbürger für ihn empfinden, jenes Gefühl der Stärkung, das er meistens nicht wahrnimmt, das ihn aber aufrichtet. Das Gefühl, das die Gesellschaft für ihn hat, erhöht das Gefühl, das er von sich selber hat. Sympathie, stimulierendes gemeinschaftliches Handeln, Energiefluss, Übertragung von Gefühlen zwischen Gesellschaft und Individuum, das sind alles die klassischen Vokabeln für das magisch-animistische Weltbild, wie Dürkheim es in seinen Analysen gezeigt hat. Solange der Skeptizismus, der auf Descartes zurückgehende Skeptizismus bezüglich der anderen Menschen, die auch eine Seele, ein Bewusstsein wie ich haben, ein philosophisches Problem ist, sollte man sich zumindest den Rückblick auf die Motive des magischen Denkens im 15., 16. Jahrhundert nicht versperren. Jetzt bin ich am Ende meiner Vorlesung in diesem Semester angelangt. Erinnere nochmal an den ersten Prüfungstermin. Ich werde auch übrigens die Prüfungstermine zu Beginn des Wintersemesters recht bald, also noch bevor dieser erste ist, bekannt geben. Also der erste ist heute in einer Woche am 25. 17 Uhr online über das Moodle. Wer sich in dem U-Space für die Prüfung angemeldet hat oder noch anmelden wird, findet dort Informationen darüber vor, wie die Prüfung abläuft und kriegt wahrscheinlich von mir auch noch spätestens ein oder zwei Tage davor eine E-Mail. Es ist eine schriftliche Prüfung. Sie finden dann ab 17 Uhr ein Dokument, in dem die Fragen stehen. Das laden Sie runter, schreiben Ihre Antworten rein, laden es wieder hoch. Die Prüfung dauert eine Stunde. Der Abgabetermin ist dann um 18 Uhr. Danke für Ihre Aufmerksamkeit in diesem Semester.